Impulsfunk, der Bildungspodcast des katholischen Forums Mönchengladbach-Heinsberg. Wir möchten Ihnen Erwachsenen- und Familienbildung näher bringen. Von uns direkt in Ihr Ohr. Religion, Familie, Leben, Beziehungen, Politik, Kultur, Gesellschaft, Gesundheit, Kreativität und Spiritualität. Unsere Themenvielfalt ist unsere Spezialität. Schön, dass Sie da sind.
Herzlich willkommen zur fünften Folge Impulsfunk. Mein Name ist Lucia Traut. Ich bin theologische Mitarbeiterin beim Katholischen Forum und leite dort den Fachbereich Religion und Spiritualität. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Wilhelm Brunas. Er ist katholischer Theologe, Priester, Seelsorger und Schriftsteller. Er lebt und arbeitet seit einigen Jahren wieder in Mönchengladbach und zuvor hat er 18 Jahre in Israel, in Jerusalem gelebt und gearbeitet. Und an diesem besonderen Ort hast du dich ganz viel mit biblischer Spiritualität und mit christlich-jüdischem Dialog auseinandergesetzt. Als Erwachsenenbildner ist er ein geschätzter Dozent und Kollege, auch am Katholischen Forum in Mönchengladbach. Und die Veranstaltungen mit ihm sind immer sehr beliebt und fallen jetzt aber leider wegen Corona auch aus. Umso schöner ist es, dass wir dich, Willi, heute zumindest in unser Ohr holen können. Danke, dass du dabei bist.
Danke.
Dann fallen wir direkt ins Thema. Unser Thema für diesen Podcast ist christliche Spiritualität in der Krise. Und dieser Titel ist eigentlich ganz bewusst doppeldeutig von uns gewählt. Denn einerseits ist die Corona-Krise für uns neben all den alltäglichen Problemen, mit denen wir uns auseinandersetzen, auch eine spirituelle Herausforderung. Das hängt damit zusammen, dass wir viel mehr als sonst wahrscheinlich sensibel sind für die Verletzlichkeit unseres Lebens. Und wir auch viel mehr als sonst merken, was wir eigentlich alles nicht beeinflussen können, was nicht in unserer Hand liegt, dass da eine Katastrophe einfach über uns rüberrollt und wir können nicht viel tun. Und gleichzeitig merken wir aber auch, wie wichtig es uns ist, selbstwirksam zu sein. Viel mehr als sonst fragen wir uns danach, was uns trägt, worauf wir noch vertrauen können und ob wir uns überhaupt noch trauen können, auf eine bessere Zukunft zu hoffen, ob wir uns das, ja, zu trauen dürfen. Wir fragen auch viel öfter danach, was zu einem guten und lebenswerten Leben unbedingt dazugehört, auf was wir nicht verzichten möchten, was uns wirklich wichtig ist. Und sicherlich fragen manche auch viel öfter als sonst nach dem Sinn von dem Allen oder auch nach Gott. Das alles sind natürlich spirituelle Fragen. Und wir wollen heute nachforschen, welche Weisheiten aus dem christlichen Schatz von Spiritualität in der Krise uns vielleicht da inspirieren können. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt auch ein andererseits von christlicher Spiritualität in der Krise. Die andere Seite ist, christliche Spiritualität ist an vielen Stellen selbst gerade in der Krise. Vielleicht nicht erst gerade. Also die Corona-Krise verstärkt ja wie vieles, wie in einem Brennglas, all die Probleme, die auch vorher schon da waren, in allen möglichen Bereichen. Davon sind auch Glaube und Kirche ja nicht ausgenommen. Das ist schmerzhaft, aber vielleicht auch eine Chance. Auch darauf wollen wir heute schauen.
Ja, wunderbar.
Jetzt habe ich genug gequatscht. Hoffentlich alle mit reingenommen. Und jetzt möchte ich dich einfach fragen, Willi, wir reden immer davon, dass jetzt alles anders sei als zuvor. Auch wenn jetzt ja schon viele Lockerungen wieder in Gang gesetzt werden und trotzdem ist vieles anders. Erlebst du das auch so? Wie sieht dein Alltag im Moment aus?
Du hast schon erwähnt, dass also jetzt Kurse ausfallen. Das ist für mich sehr dominierend, weil ich viel in Kursen eingeladen bin und auch in Vorträgen. Die fallen natürlich jetzt weg. Was zugenommen hat, sind die Telefonate und sind Mails. Das heißt also, das Ganze hat sich verlagert eben auf das reine Hören. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, noch einmal die einzelnen also eine neue Hörgewohnheit auch zu bekommen, weil ich jetzt im Gesicht des anderen im Grunde keine Reaktion sehe, sondern ich bin ganz auf den Tonfall angewiesen, also sensibler zu werden für das Hören. Eigentlich hat sich in meinem Alltag, wenn ich jetzt einmal absehe davon, dass ich nicht so viel unterwegs bin in Kursen und Vorträgen, zu Hause eigentlich wenig verändert, weil dieses Homeoffice, also Mails schreiben, beantworten, Leute anrufen, Freundinnen und Freunde, von denen ich weiß, dass es ihnen nicht gut geht, oder die zurückrufen und sagen, wie geht es dir denn, etc. Das ist eigentlich geblieben. Und ich kann das jetzt zu Hause alles mit einer viel größeren Ruhe tun. Und gleichzeitig benutze ich die Gelegenheit, auch mal durchzumisten bei mir. Und das hat wieder etwas mit der Krise zu tun, denn Krisenzeiten sind auch Zeiten, in denen wir mal eine Bestandsaufnahme machen können. Was ist mir denn wirklich wichtig, auch wie du eben schon erwähnt hast? Und welche Punkte soll ich mal nach vorne holen? Und was kann ich auch wirklich also abtun? Denn jetzt bei meinem Ausmisten, also der ganzen Papiere, entdecke ich so viel Altes, das ich also wegtragen kann. Und ich merke sofort, auch eine Erleichterung geht durch mich durch. Also ich lebe auch in meiner Wohnung jetzt wieder viel lieber, weil das ganze Papier, das herumlag, eben jetzt auch eine Ordnung bekommen hat oder eben schon entsorgt ist.
Das hört man ja von vielem, ne? Dass die Werkstoffhöfe sagen, bitte bringt nichts mehr. Es ist also, dass ganz viele Leute diese Gelegenheit jetzt nutzen.
Und ich erlebe, dass die Müllcontainer, vor allen Dingen die Papiercontainer, also sofort immer wieder voll sind, sie werden entleert und dann musst du dich schnell anstellen, damit du also deine Sachen dann eben auch entsorgen kannst.
Also die Krise als neue Möglichkeit der Bestandsaufnahme
Ja,
und
ich
das.
sehe diese Krise, also eine Krise hat immer so zwei Seiten. Also das ist einmal, dass da plötzlich etwas über uns kommt, auf das wir nicht vorbereitet sind und das führt uns dann ins Fragen etc. Aber ich denke, wir haben jetzt schon so viel Zeit in dieser Krise gehabt, dass man wirklich erst auch die positive Seite sehen kann. Und Krisenzeiten sind immer auch Entscheidungszeiten. Ich kann mich noch mal entscheiden. Was sonst im Alltag bin ich in einem bestimmten Fluss und der fließt und fließt und fließt, aber jetzt bin ich mal ausgestiegen oder wurde ausgestiegen und jetzt kann ich sehen, ja, was ist denn eigentlich? Endlich mal wieder Zeit, Artikel intensiv zu lesen, Bücher intensiv zu lesen. Und es gibt zurzeit, gerade in der Theologie und auch Spiritualität, gibt es ganz spannende Sachen, die veröffentlicht werden. Auch ein Aufbegehren gewissermaßen gegen Strukturen, die sich also lastend auf uns gelegt haben. Und das finde ich gut.
Merkst du, wenn du diese theologischen Artikel liest, was so in Corona-Zeit und was vorher entstanden ist? Das frage ich mich manchmal. Also wenn die Artikel viel früher, meistens sind ja viel früher geschrieben worden. Und wenn ich die jetzt, also ich frage mich manchmal, wenn ich sie vor 3 Monaten gelesen hätte, hätte ich sie wahrscheinlich ganz anders gelesen als jetzt. Geht dir das auch so, oder?
Ja, also ich spüre, also vorher haben wir zum Beispiel in der Kirche diskutiert, dass wir sehr monarchische, geradezu monarchistische Strukturen haben, etc. Das war irgendwie noch eine intellektuelle Angelegenheit. Jetzt nach 2, 3 Monaten merkt man plötzlich, ja, das geht auch ohne diese Strukturen, ich merke sie gar nicht mehr. Und ich wünschte mir, dass das eben auch so bleiben würde. Das ist fast ähnlich wie Busfahren. Busfahren geht im Augenblick, weil du deine Fahrkarten gar nicht entwerten kannst, du bekommst auch gar keine Fahrkarten, fährst du also im Grunde umsonst. Also ein Ideal eigentlich, dass dieser Nahverkehrsbetrieb also für die Menschen kostenlos ist, damit sie eben aussteigen aus ihren vielen Autofahrten etc. Und so sehe ich das also in der Kirche auch. Wir sind auf einmal, wir können arbeiten, wir können gewähren. Es ist keiner da, der sagt, das ist aber nicht erlaubt oder das ist nicht erlaubt. Ab und zu gibt es Schreiben, in denen uns dann gesagt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen man nehmen muss. Das finde ich auch sinnvoll. Aber so in der Theologie, in der Spiritualität, denke ich, ist das Gespräch viel freier geworden.
Ja, auch so an liturgischen Formen erlegt man ja gerade so ein ganz
Ja.
großes Experimentierfeld, ne, vom Podcast-Gottesdienst oder
Ja.
Web-Gottesdienst.
Ja, also es wird viel probiert und das finde ich also auch gut. Es rächt sich so ein bisschen, dass wir in der Liturgie in der Vergangenheit im Grunde eingeführt worden sind in den Sinn der Liturgie, so wie sie uns eben von der Kirche vorgegeben ist. Und ich habe immer schon angemahnt, man müsste also da viel kreativer werden, was das Wort anbetrifft, etc. Man müsste Schriftstellerinnen, Schriftsteller einladen, die uns helfen dabei. Man müsste Künstler einladen, man müsste ja Ballettmeisterinnen und Ballettmeister einladen. Wir müssten also viel mehr lernen, wie man also auch wirklich eine gute Liturgie inszenieren kann, etc. Das ist alles so erstarrt in uralten Formen, die mal ihren Sinn gehabt haben, aber und da sind wir jetzt im Augenblick noch unsicher, und aber ich hoffe, dass diese Linie der Kreativität, dass die jetzt weitergeführt wird und man zunächst mal guckt, was ist denn alles gemacht worden? Und nicht da ein Etikett drauf geht, erlaubt, nicht erlaubt. Das ist so etwas von stumpfsinnig, sondern was ist, hat sich entwickelt, was ist an einzelnen Stellen, hat sich bewährt, was geht nicht? Etc. Das war ja auch so, dass viele Menschen haben ins Fernsehen geschaut sonntags und haben die Gottesdienste miteinander verglichen. Dabei sind meistens die evangelischen Wortgottesfeiern oder Gottesdienste besser weggekommen als die katholischen, weil wir in der katholischen Kirche einfach nur die Eucharistiefeier als einzige Form haben und in der evangelischen Kirche da viel mehr Erfahrungen sind, in viel breiteren Raum. Und das muss uns nicht entmutigen, sondern zu sagen, aha, so kann man das auch machen und jetzt versuchen wir es mal und schauen mal und lernen von dem, was schon gewusst wird. Oder wie gesagt, wir müssten viel mehr also Künstler mit einbeziehen, die uns, was die große Liturgie anbetrifft. Andererseits haben wir die große Chance, auch ein Stück in die Häuser zurückzukehren und Hausliturgien zu entwickeln. Und da gibt es im Grunde auch wenig Vorlagen. In der evangelischen Kirche haben wir die Hauskirchen. Manche evangelische Theologen warnen uns und sagen, das sind aber oft sehr fundamentalistische Kreise, diese Gebetskreise. Wir haben in der katholischen Kirche diese Tradition nicht. Insofern können wir da etwas Neues entwickeln. Ich kenne auch Pfarrer, die zum Beispiel in Livestream den Gottesdienst gehalten haben und haben ihre Gemeinde empfohlen, Brot und Wein auf den Tisch zu stellen und das als gesegnetes Brot und gesegneten Wein anzusehen. Das sind alles Formen eucharistischer Weise. Und ob der Herr mitten unter uns ist oder so, bestimmt letztlich nicht die Kirchenrechtler, sondern das bestimmt die persönliche Beziehung, die der Einzelne hat oder die auch eine kleine Gruppe, die sich also um den Familientisch zum Beispiel versammelt. Warum soll nicht die Hausmutter oder der Hausvater eben auch die Leitung dieses Gottesdienstes übernehmen? Wir haben in der katholischen Kirche Bibelgruppen, die treffen sich regelmäßig und dann kommt Schnitt. Und dann macht man ein gemütliches Abendessen. Ich habe immer schon empfohlen, nehmt das gemütliche Abendessen doch mit in diese Feier hinein. Trennt das doch nicht ab davon, sondern das ist doch eine Einheit. Und der Herr ist genauso da, wenn ihr betet, wie wenn ihr miteinander Mahl haltet. Ganz abgesehen davon, dass der Orient sowieso Treffen ohne Mahlzeit eigentlich gar nicht kennt. Also, man wird nicht auf ein Glas Wein mal abends eingeladen, das kennt der Orient nicht, sondern wenn du eingeladen wirst, ist da immer ein Essen mit verbunden und wenn das Essen zu Ende ist, dann ist auch die Veranstaltung zu Ende, man geht nach Hause. Und ich denke, da können wir jetzt noch viel, viel breiter, ich finde, wir haben die Stunde der, auch der Hausliturgie und vielleicht sogar auch der Hausabendmahlfeier.
Und dann sind wir eigentlich ja auch viel näher sozusagen an den Ursprüngen, ne?
Ja,
Also an den Ursprüngen der
absolut.
christlichen Gemeinden und auch an den Ursprüngen dessen, was Jesus mit
Absolut.
seinen
Ja.
Jüngerinnen und Jüngern
Ja,
gefeiert hat. Das muss
genau.
eine Mahlzeit gewesen sein,
Genau.
in die ja Gebet und
Ja.
Spiritualität mit eingewoben war. Und
Genau.
ja. Ich glaube, das haben viele von den Christen, die halt noch praktizieren, Ostern ja ganz stark gemerkt, wo noch keine Gottesdienste wieder erlaubt waren und wir auf einmal ganz stark darauf zurückgeworfen waren, was machen wir denn jetzt? Und manche haben halt den Fernseher angemacht und haben sich's angeschaut.
Ja.
Ich habe auch gehört von Leuten, die dann das Brot sozusagen vor den Fernseher gestellt haben und gesagt haben, na klar, feiern wir dann Eucharistie mit.
Mit, ja.
Wir machen da jetzt gar keine kirchenrechtliche Diskussion raus, ob das jetzt auch ein geweihtes Brot ist oder nicht oder ein
Genau.
gewandeltes Brot ist oder nicht. Das ist
Genau.
für uns jetzt so. Ich merke bei mir in der Familie, ich habe ja auch noch kleine Kinder, also bei uns ist das eh
Ja.
noch mal ein bisschen anders gewesen, aber dass wir auch unsere ganz eigene Form von Hausgottesdienst auch ganz unproblematisch und also ganz
Ja.
pragmatisch entworfen haben. So das Osterfeuer, was wir eh immer anzünden, da habe ich dann halt die Ostergeschichte vorgelesen und wir haben den alten Palm verbrannt und wir haben auch noch mal ein bisschen Weihrauch mit reingeschmissen und mit einem
Ja,
Gebet zu Gott
klar.
geschickt, ne?
Ja.
Oder an Gründonnerstag stand auf einmal unser evangelischer Pastor vor der Tür, der evangelische Pfarrer, und brachte eine Tüte vorbei mit einem selbstgebackenen Brot und einem kleinen Vorschlag für eine Tischliturgie
Ja.
sozusagen. Das fand ich wunderschön, das haben wir dann mit
Ja.
eingebunden. Ich
Genau.
glaube, so ging es vielen. Also, dass auch sozusagen wirklich im Privaten, wie du sagst, der Hausgottesdienst ausprobiert wurde einfach.
Ja. Wir haben morgens um 5:30 am Ostersonntag, morgen um 5:30, das war noch dunkel, Nachbarschaft schlief noch, haben wir also draußen in einem großen Eisenkorb ein wunderschönes Osterfeuer gehabt und mit Osterkerze und sind dann Lumen Christi singend, also das Licht Christi, sind wir ins Haus eingezogen und haben an einem großen Tisch dann zu 4, 5 Personen haben wir dann also die Osternacht gefeiert mit den Gebeten und so weiter und anschließend ein wunderbares Osterfrühstück gemacht. Also das war ganz schön. Dabei hat uns natürlich geholfen, dass ich als Priester natürlich auch Eucharistie feiern konnte. Das war ja auch möglich. Aber andere haben das dann also auch ohne Priester gemacht und die haben mir auch gesagt, ja, Christus war mitten unter uns, der Auferstandene.
Ja,
Ja.
du hast vorhin gesagt, also dass du hoffst, dass diese Sachen, die jetzt entstanden sind, diese
Ja.
kreativen Impulse auch mitgenommen werden.
Ja.
Wie erlebst du das im Moment schon so? Also ich habe im Moment das Gefühl, dass viel Energie darauf investiert wird, wie können wir die alte Form von Liturgie hygienetauglich machen mit
Ja.
Spuckschutzlettner und Händedesinfektionsritual vor der Eucharistiefeier und keinem Gesang und festgesetzten Plätzen und allem, dass da sehr, sehr viel Energie reingeht, sozusagen den alten Status quo irgendwie wiederherzustellen.
Ja.
Merkst du das auch? Also würdest du jetzt wieder Eucharistie feiern unter diesen Voraussetzungen?
Also ich habe eine Eucharistiefeier am ersten Sonntag im Monat in der Citykirche in Mönchengladbach leite ich und dieses Format lebt einfach davon, dass die Menschen sitzen in einer Ellipse. Wir haben zwei Brennpunkte, also das Ambo, wo die Wortgottesfeier von stattfindet und dann eben den eucharistischen Tisch, wo das eucharistische Mahl ist. Und die Gemeinde versammelt sich gewissermaßen um diese beiden Brennpunkte, aus denen ja eben auch die uralte Tradition der Eucharistie entstanden ist. Im Judentum die Wortgottesfeier in der Synagoge und zu Hause dann die Mahlfeier. Das sind eben auch zwei Elemente, aber die gehören ganz, ganz eng zusammen. Und da das aber jetzt nicht möglich ist, da der Abstand also viel zu groß ist zwischen den Menschen, also die Tuchfühlung nicht mehr da ist, habe ich gesagt, warten wir jetzt ab mit diesem speziellen Gottesdienst bis zum Herbst, bis eben diese Nähe-Distanzregelung also wieder aufgehoben ist. Ich glaube, dass viele Menschen dann eben auch noch mal anders damit umgehen. Da bin ich ganz gespannt, wie das dann sein wird. Habe schon die Idee, dass man an den Eingang dann Stühle stellt und die Leute selbst also bestimmen, wie groß Nähe und Abstand ist. Das ist aber, sagen wir mal, auch ein Grundgefühl. Ich habe mal Liebe definiert. Liebe, der Abstand, den ich brauche, um dir nahe zu sein. Und die Nähe zu mir selbst, um den Abstand halten zu können. Wer keine Nähe zu sich selbst hat, hält auch keinen Abstand zu den anderen. Das entweder geht er ganz weit weg oder er klebt am anderen. Also ich brauche immer eine gewisse Nähe und Distanz. Und das haben wir vielleicht jetzt durch diese gelernt. Wir haben Nähe kannten wir. Und so mit Bussi Bussi und so, das war ja mehr und mehr bei uns auch eingedrungen von südlicheren Ländern. Und jetzt haben wir den Abstand gelernt und jetzt müssen wir gucken, dass das möglicherweise sich auch in einer neuen Mitte trifft. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Ich erlebe gerade also jetzt auch im Zuge dieser Lockerungen, die jetzt kommen. Ja. Wir haben jetzt einige Wochen, sind wir sehr auf Vorsicht und Abstand und auch Ängstlichkeit trainiert worden. Also es ist für mich tatsächlich wirklich so ein bisschen wie so ein Antraining gewesen, wie eine Konditionierung. Und jetzt kommen die Lockerungen und ich führe ganz viele Diskussionen darüber, was machen wir denn schon mit und was machen wir nicht mit und wie handhaben wir es für uns. Und ich merke, dass auch bei meinen Gesprächspartnerinnen, dass da auch oft tatsächlich auch eine gewisse Angst wieder eine Rolle spielt. Also am Anfang der Krise hatten wir alle Angst, dass wir krank werden und sterben oder die sogenannten Gefährdungsgruppen anstecken und die sterben könnten. Und jetzt ist die Angst davor, gehe ich wieder einen Schritt zu weit in die Nähe rein, traue ich mich wieder zu viel. Wie nimmst du das? Nimmst du dieses Grundrauschen von Angst auch noch wahr, auch bei den Gesprächspartnern, die du hast, oder ist das eigentlich weg inzwischen?
Nein, ich glaube, Angst ist ein großes Thema, das also damit gekommen ist. Das zeigen mir auch die Telefonate und die Sorgen, die in den Mails zum Ausdruck kommen. Ich merke bei mir selbst, es gibt so Angstwellen, die plötzlich vor allen Dingen morgens, also vor dem richtigen Wachwerden, dann kommen. Und da kommen Kriegserinnerungen bei mir hoch. Ich bin 1940 geboren. Ich habe 1945 in einem sauerländischen Dorf, habe ich das Ende des Krieges erlebt, ganz furchtbar. Das ganze Dorf wurde mit Brandbomben belegt von den Amerikanern und das Dorf ist dann in Flammen aufgegangen. Die Kirche brannte lichterloh, wir saßen im Kirchenkeller, den mussten wir dann verlassen, weil die Abgase durch die Heizungsschächte in den Keller zogen. Die Kirche eine riesige Fackel. Wie durch ein Wunder ist einer der wenigen Bauernhöfe, der stehen geblieben ist, war der Bauernhof meines Großvaters, in dem wir wohnten. Und da hatten zwei Zwangsarbeiter, die sich offensichtlich also auch gut behandelt fühlten in dem Haus, hatten das Haus auf ihre Weise gerettet. Wir kamen jedenfalls dann aus den Kellern bzw. aus so in den Berg getriebene Schächte. Da ist früher mal Silber und ist da geschürft worden. Und ja, meine Mutter hat einen großen Milchtopf aufgesetzt und dann fing das Leben wieder an. Und die Nachbarn, deren Häuser abgebrannt waren, die kriegten alle auf diesem Bauernhof ein Zimmer und haben dann am nächsten Tag angefangen, ihre Häuser zu löschen bzw. eben auch wieder aufzubauen. Und diese Ängste mit den Frauen zum Beispiel im Keller, die dann sich an Rosenkränze geklammert haben, gebetet haben etc., das taucht dann plötzlich auf oder ein bestimmter Geruch von Holz, auch wenn gegrillt wird, das ist dann plötzlich also wieder da. Und ich höre das auch jetzt im Zusammenhang auch mit Ende des Krieges und da werden jetzt Gedenkschriften gemacht etc. Ich habe eine Gedenkschrift von den Jesuiten aus München bekommen, die haben Fastenpredigten hatten, die vorbereitet, wie Menschen also das Ende des Krieges erlebt haben und da entdecke ich ganz viel von dem, was die auch zum Ausdruck bringen und was sie bis heute begleitet. An Erinnerungen, an ängstliche Erinnerungen. Also so erlebe ich das bei mir. Ansonsten muss ich sagen, bin ich relativ sorglos, weil ich habe mich auch impfen lassen am Anfang des Winters. Eine Lungenimpfung und eine allgemeine Grippeimpfung. Und von daher denke ich immer, ja, wenn ich mich einigermaßen an die Vorsichtsregeln halte, dann wird schon nichts passieren.
Ich meine, das ist, also im Endeffekt ist das ja eine Einstellung, mit der wir jeden Tag durch den Alltag gehen müssen.
Ja,
Nur es ist
klar.
uns meistens nicht bewusst.
Ja.
Also wenn ich mein Haus verlasse, muss ich darauf vertrauen, dass sich alle an die Vorschriften halten, dass der nächste,
Genau.
dass an der roten Ampel die Autos anhalten und mich nicht überfahren.
Ja, genau.
Aber
Genau,
jetzt
ja.
sind es halt neue Regeln und ich glaube, diesen Vertrauensvorschuss, dass der andere, mein Gegenüber, dem ich
Genau.
begegne, auch
Und
vernünftig
in
ist.
vielen anderen Jahren sind wir also auch durch den Winter und durch das Frühjahr gegangen mit Riesengrippenwellen. Ne? Also 2018, wo wir also fast 30.000 Tote von der Grippenwelle hatten. Da ist das medial ist das nicht so aufbereitet worden, aber wir haben das alles gehabt und ja, wir sind da unbefangener durchgegangen. Ich gebe da auch den guten Rat, also nicht so oft Nachrichten zu hören. Einmal am Tag genügt eigentlich.
Ja.
Sonst wird man ja verrückt. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass inzwischen Corona nicht immer die Nummer eins in den Nachrichten ist, dass wir also auch wieder andere Dinge hören. Und ich glaube, so eine gewisse Nachrichtenaskese, die täte allen gut, sonst wird man ja verrückt. Ich habe in Israel 18 Jahre gelebt, du hast das eben erwähnt. Und da war es so, aufgrund der vielen Anschläge, die auch auf Busse gemacht wurden, war es so, jede Stunde wurden Nachrichten gesendet. Und wenn man im Bus saß, wenn die Nachrichten anfingen, war es ganz still im Bus, man hat gehört. Und wenn keine Nachricht kam über irgendeinen Terroranschlag, dann ging das Gespräch weiter. Die anderen Nachrichten haben gar nicht mehr so sehr interessiert. Und so ist mir das am Anfang auch bei unserer Krise gegangen. Ich habe den Anfang gehört, worauf muss man jetzt wieder achten, was ist neu oder was ist Schreckliches passiert. Und dann gesagt, na gut, das andere ist dann nicht so wichtig. Und ich finde gut, dass jetzt mal wieder auch andere Dinge nach vorne geschoben werden und wir also von so einer zwanghaften Weise über Corona zu hören wegkommen.
Es gibt da ja noch sozusagen die andere Seite, die ich auch so aus dem christlichen oder sagen wir eher fundamentalistisch-christlichen Milieu beobachte. Also jetzt sozusagen als religiöse Reaktion auf
Ja.
Corona. Also die einen, sagen wir eher so Apokalyptiker, die
Ja.
das fast ein bisschen, ja, man sagt Neudeutsch, abfeiern, nach dem Motto, jetzt geht die Welt endlich unter und das Reich Gottes kann jetzt kommen. Also
Ja.
die finden wir, glaube ich, eher so im US-amerikanischen Kontext, wenn überhaupt. Aber ich glaube, das dringt gar nicht so viel zu uns. Was ich in den sozialen Medien erlebe, gerade in der Diskussion darüber, kann man wieder in die Kirche gehen, kann man an Gottesdiensten teilnehmen, dass da Leute schreiben, na ja, ihr habt doch alle kein Gottvertrauen. Ihr müsst in die Kirche gehen und wer richtig an Gott glaubt, der wird schon nicht erkranken.
Ja,
Gott wird uns alle beschützen.
ja.
Und wenn du Angst hast, ist das ein Zeichen, dass du halt nicht genug glaubst. Was sagst
Ja.
du zu solchen Einstellungen, zu solchen Haltungen?
Das Mittelalter hat einen guten Satz gehabt, der heißt: Etsi Deus non daretur, musst du handeln. Übersetzt, als wenn es Gott nicht gäbe. Und ich denke, dieser praktische Atheismus im Alltag, der ist wunderbar, weil der befreit und mir klar macht, also ich muss alles das tun, was mir möglich ist. Und das sind halt die Vorsichtsmaßnahmen, die eben auch ergriffen wurden. Wobei wir jetzt gucken müssen, wie man das langsam auch wieder abbaut, wenn die Krise eben auch ihrem hoffentlich vorläufigen Ende zugeht. Denn die nächste Grippewelle kommt bestimmt. So. Und diese apokalyptischen Formen. Ich denke, ich bedauere sehr, dass die Menschen also so wenig Beziehung zur Literatur haben, denn die apokalyptische Literatur, die wir haben, die es in der Bibel auch gibt, und ist eigentlich eine Hoffnungsliteratur. Also man macht sich Hoffnung mit einer Welt, die man entwirft, man sich vorstellt, dass Menschen sich geschwisterlich verhalten, dass Menschen in Frieden miteinander leben. Da gibt es genug Bilder, dass Tiere und Menschen also gut zusammenkommen, etc. Und ich finde wichtig, dass wir diese positiven sogenannten apokalyptischen Bilder, Entwürfe gewissermaßen von einer neuen Welt, aus der Kraft eben eines tiefen Vertrauens und Glaubens, dass wir die eben auch stärken. Es gibt bei Flugzeugabstürzen, wird immer nach der Blackbox gesucht. Und das ist gewissermaßen die innerste Seele des Flugzeuges, wo alles bis zur letzten Sekunde, bevor das Ganze also zerstört wird, aufgeschrieben ist. Und ich denke, dass es in jedem Menschen so etwas gibt, wie, ich würde das mal sagen, eine White Box, so ein innerster, allerinnerster Kern, wenn wir nennen das Seele und so, wo alles aufgeschrieben ist. Ich glaube, nicht nur, was unsere eigene Biografie anbetrifft, sondern da ist, glaube ich, die ganze Weltgeschichte ist da mit drin. Und das Vertrauen ist, dass das nicht zerstört wird. Also die Blackbox kann nicht kaputt gehen. Die sucht man oft lange oder die kann so tief absinken, wenn das Flugzeug über dem Meer abgestürzt ist, dass man es nicht mehr findet. Aber kaputt gehen kann die, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich nicht. Und ich glaube auch, dass diese Whitebox in uns, dieser göttliche Kern, würde ich mal sagen, vielleicht ist das auch ein anderer Begriff für Gott, mit dem Menschen heute viel mehr anfangen könnten, dass der nicht kaputt gehen kann. Und das ist die tiefste Quelle unseres Vertrauens, dass wir den Glauben, das Vertrauen haben, es wird gut mit mir zu Ende gehen, es wird mit dieser Welt. Auch die Welt muss sich ja ständig verändern, denn nur da, wo Veränderung ist, ist Leben, wird es gut gehen, auch mit allen Brüchen etc. Also das ist das tiefste Vertrauen. Ich verstehe Menschen, die aufgrund ihrer Biografie, ihrer Erlebnisse sagen, ich kann dieses Vertrauen nicht haben oder nicht mehr haben oder es ist zerstört worden. Gut, aber da gibt es Stellvertretung. Wenn ich also in so einer Krise bin, dann stelle ich mich neben Menschen, die das Vertrauen haben, die das dann eine Zeit lang vielleicht auch mal für mich haben. Stellvertretung.
Du bist ja ein Experte für die Bibel, für biblische Spiritualität, hast dich in Jerusalem ganz viel auch mit dem Alten Testament und der jüdischen Spiritualität darin auseinandergesetzt. Und auch damit, wie ja jüdische und christliche Spiritualität ineinander greifen. Und findest du aus diesem Schatz biblischer Spiritualität irgendwelche Hinweise für uns, irgendwelche Tipps oder Hilfen, die wir jetzt für diese Krisenzeit eigentlich nutzen können, aus denen wir schöpfen können?
Also die Bibel ist eigentlich ein Buch, das von ständig von Krisen erzählt, ne? Ein Sklavenvolk in Ägypten, das aus dieser Krise herausgeführt wird in die Freiheit. Es geht eigentlich immer darum, wie man aus so einer Krise dann in eine größere Freiheit geführt wird. Und der biblische Gott ist ja kein definierter Gott, sagt also Gott ist so oder so, sondern von dem werden Geschichten erzählt. Geschichten mit Menschen. Menschen erzählen ihre Geschichte mit Gott. Und das sind immer Geschichten, die eine Offenheit haben auf eine größere Freiheit. Darum geht es eigentlich. Man muss aus der Krise gerettet werden. Und die Menschen in der Bibel glauben an einen Gott, der rettet. Das ist auch mein Vertrauen. Das war, glaube ich, auch das tiefste Vertrauen, das Jesus hatte, dass der Gott, dem er glaubte, an den er glaubte, aber besser dem er glaubte, im Grunde ein rettender Gott war. Und etwas von dieser Rettung haben wir in vielen Erzählungen, aber eben auch in dem großen Schatz der Psalmen. Die Bibel kennt 150 Psalmen, es hat natürlich viel mehr gegeben. Wir haben im Neuen Testament werden auch Psalmen geschrieben, das berühmte Hochpreist meine Seele den Herrn, der Mutter Jesu oder der Greise Simeon. Die erzählen eigentlich also die Grundgeschichte eben in einer sehr dichterischen Form, die Psalmen. Und in diesen Psalmen kommt alles vor. Da ist der Beter, die Beterin manchmal wütend und zornig und bisschen fast also zur Ungläubigkeit. Wenn dann Gott gefragt wird, kann der Staub dich preisen und guck doch mal hin, was hier passiert. Du interessierst dich ja gar nicht mehr für uns etc. Und das ist für mich also der große spirituelle Schatz, weil diese Grundstimmungen, die darin zum Ausdruck kommen und eine Bilder finden, auch in denen das ausgedrückt wird, das Netz ist zerrissen und meine Seele ist frei etc. Das ist für mich im Grunde der tiefste Brunnen meiner Spiritualität, eben einer biblischen Spiritualität auch. Und ich habe lange Zeit mich morgens durch das Autoradio wecken lassen oder durch das Radio. Und das fing dann an mit den Nachrichten und ich hörte, welchen Mist also die Politik gemacht hatte und wo die Verkehrsstauungen waren, bis ich mir eines Tages gesagt habe, hör mal, so fängt man nicht einen Tag an, hol dir was Positiveres. Und dann habe ich selbst das mal in einem Text formuliert, verabschiede die Nacht mit dem Sonnenhymnus, auch bei Nebel. Hol dir die ersten Informationen aus den Liedern Davids, den Psalmen. Dann höre die Nachrichten und lies die Zeitung. Beachte die Reihenfolge, wenn du die Kraft behalten willst, die Verhältnisse zu ändern. Die große evangelische Theologin Dorothee Söll hat einmal gesagt, also Nachrichten hören, Zeitung lesen ist eine Form von Gebet. Ja, das stimmt. Aber die Frage ist, an welcher Stelle steht dieses Gebet? Und ich meine, beginne den Tag oder verabschiede die Nacht mit dem Sonnenhymnus, beginne den Tag mit dem Sonnenhymnus, auch bei Nebel, damit du auf ganz andere Gedanken kommst. Und so ist das bis heute geblieben. Das Erste nach dem Aufstehen ist zunächst einmal der Versuch, mich auf etwas zu freuen, was an diesem Tag ist. Ein Blick in den Kalender und ich habe eine Begegnung oder treffe den oder da hat sich Besuch angemeldet. Und ja, den Tag positiv zu beginnen. Und dann eben auch ins Gebet zu gehen, mir also zunächst mal da eine gute halbe Stunde eben auch Zeit zu lassen für eine Meditation oder eben mit diesem Psalm den Tag zu beginnen. Das finde ich ist eine ganz wichtige Sache und den Tag auch gut abzuschließen. Ein Religionspädagoge, Biesinger aus Tübingen, der hat mal gesagt, das schlimmste Unrecht, das man Kindern antun kann, ist, mit ihnen kein Abendgebet zu beten. Weil im Abendgebet kann ich nochmal den ganzen Tag mit seinen Belastungen auch ablegen und kann den abgeben, damit ich also gut schlafen kann. Und in der Bibel wird man erzählt, dass Jesus, nachdem er den ganzen Tag mit Menschen zusammen war, gepredigt hat, mit ihnen ein großes Mahl gehalten hat, wir kennen das als wunderbare Brotvermehrung, dass er dann in die Einsamkeit auf einen Berg geht und betet. Und ich verstehe das richtig gut. Da legt er alles in andere Hände. Und was passiert? Anschließend kann er ganz leicht über die Chaosfluten des Lebens gehen. Also der ist nicht marschiert, ich stelle mir eher vor, dass der über die Wellen getanzt ist, aber das ist ein großes Bild. Also Amerikaner, die fragen, welche Straße über den See ist er denn gegangen, sondern das ist ein großes Bild, dass jemand, der sich leicht gemacht hat, auch dann noch einmal leichter durch sein Leben geht. Und diese Struktur dem Tag zu geben, das habe ich in verschiedenen Krisensituationen miterlebt. Ich habe zweimal die Intifada in Palästina, Israel erlebt. Ich habe zwei Golfkriege dort erlebt. Und für uns war immer wichtig, dass wir unsere Tagesstruktur durchgehalten haben, weil die also in ein Leben, das dann also in der Gefahr steht, chaotisch zu werden, man macht dieses und jenes und die Angst treibt einen, dass diese Ordnung einem dann wirklich eine Stabilität gibt. Und das ist für mich das Gebet. Für andere, die ein meditatives Buch aufschlagen, also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Nur würde ich den Menschen gerne sagen, fangt den Tag mit guten Gedanken an. Dann wird der Tag anders, als wenn ihr euch also als erste Nachricht von draußen hört, also welche schlimmen Sachen die Politikerinnen und Politiker planen oder vorgemacht haben oder die Verkehrsunfälle und wo überall Staus sind.
Herzlichen Dank für das Gespräch zum Thema christliche Spiritualität in der Krise. Ich glaube, wir haben über beide Aspekte gesprochen, über das, was es uns in der Krise geben kann, aber auch am Anfang über das, wo wir merken, unsere herkömmlichen Formen sind in der Krise und was für Chancen haben wir denn jetzt eigentlich, die sich daraus ergeben. Ich freue mich darauf, wenn wir uns demnächst auch mit Ihnen, die jetzt vielleicht nur zugehört haben, auch mal wieder sehen können im Forum. Willi und ich haben uns gerade schon überlegt, dass wir dieses Gespräch gern weiterführen würden, vor allem zum Thema Straft Gott doch? Großes Fragezeichen, wo wir uns dann noch mal ein bisschen mehr mit apokalyptischer Spiritualität beziehungsweise den apokalyptischen Schriften in der Bibel auseinandersetzen und was man da für heute mitnehmen kann oder halt auch nicht. Und sicherlich wird auch das Thema der Hausgottesdienste, wo Willi auch Experte für ist, nochmal im Forum zur Sprache kommen. Da ist gerade eine Veranstaltung ausgefallen. Folgen Sie uns einfach auf unserer Homepage oder bei Facebook, aber auch in den Tageszeitungen Mönchengladbach und Heinsberg werden wir diese Veranstaltung ankündigen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, nicht nur ins Ohr, sondern auch von Angesicht zu Angesicht.
Jawohl, danke. Ja.
Dankeschön.
Danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Feedback in den Kommentaren da. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Vielen Dank und bis bald.